Hallo Lars.
Hallo Andrea.
Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur 53. Episode dieses kleinen Podcasts. Klein, aber fein, sagen wir ja immer.
Sagen wir immer.
Ich werde mich jetzt nicht zur Episodennummer äußern. Es fällt mir schwer. Ich möchte kurz Werbung machen für uns. Es gibt uns nämlich jetzt auf YouTube.
Hurra!
Hurra! Lars
hat geklappt.
Volle Arbeit geleistet. Wir haben einen Abonnenten, das bin ich. Und wie viele Views haben wir? Zwei. Du und ich.
Habe ich mich noch nicht mal selber abonniert?
Nee.
Kann ich auch gar nicht, glaube ich, oder?
Wir haben doch hier diverse Accounts, mit denen wir Sachen abonnieren können.
Genau. Morgen haben wir dann 500 Abonnenten.
Genau. Ja, ich werde das mal bewerben. Ich weiß nicht, ob sie das durchsetzt, aber falls jetzt jemand zuhört, der uns eigentlich lieber auf YouTube hören wollen würde, kann das jetzt sehr gerne tun.
Und vielleicht machen wir es ja irgendwann dann doch mal, dass wir hier mit Video und so. Wer weiß.
Ja, eine Episode sollten wir das mal probieren. Finde ich. Schon allein, dass wir mal wissen, wie die Qualität ist, würde mich interessieren.
Ja. Und wenn wir dann so richtig durch die Decke gehen, dann
müssen wir dabei bleiben. Dann haben wir die ersten 1,5 Jahre total verschwendet.
Genau. Aber viele machen das ja, glaube ich, Videopodcasts mit Riverside aufnehmen, ne?
Mhm, ja.
Insofern?
Ich glaube auch, dass es ganz gut funktioniert, ja. Ja, wenn wir mal testen.
So machen wir es.
Dann gibt es noch ein Update. Die Sticker habe ich ja designt. Mhm. Ich schwanke jetzt nur noch beim Anbieter hin und her. Es gibt nämlich Anbieter, die bieten Sticker an, die wieder ablösbar sind.
Ah.
Und da ich das ja auf den Laptop kleben will, gibt es manche Sticker, die so schwer wieder runtergehen oder dann manchmal sogar so einen Rand lassen, dass ich jetzt unsicher bin, wo ich die bestellen soll.
Ich habe ja auch angefangen, meinen Laptop zu bekleben mit Aufklebern. Ich habe mich ja lange gewehrt.
Mhm. Ja, du machst dann aber jetzt alle runter, dass dann nur noch der drauf klebt, oder? Hoffentlich.
Nein, natürlich nicht.
Du füllst den ganzen Raum, der jetzt noch übrig ist, mit unseren Stickern.
Ja, genau. Der eine wird natürlich dann rausstechen vor den ganzen anderen hier.
Mhm. Gefällt mir immer noch sehr gut übrigens, unser Logo.
Mir auch. Wird sich sehr gut machen auf meinem Laptop.
Ja, glaube ich auch.
Und wer weiß, wo noch überall. Toll, ich freue mich.
Ich mich auch. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Dieses Wochenende werde ich sie bestellen.
Sehr gut. Und falls ich da irgendwie, falls du an meiner Meinung interessiert bist, habe keine. Ich weiß nicht, was besser ist, ob man welche die ablösen. Das, mein erster Gedanke war da, dass die halt auch nicht so richtig gut halten.
Ja, die Sorge habe ich nämlich auch. Ich glaube, ich bestelle einfach ganz normale Sticker und wenn er nie wieder runtergeht, dann geht er halt nie wieder runter.
Ja.
Dann müssen wir halt damit leben.
Sehr, sehr gut.
Ja.
Und alle anderen auch.
Genau. Okay. Ich würde sagen, wir legen los, oder?
Mhm.
Hast du heute? Du hast ein Gänsehautthema dabei. Richtig?
Genau, das ist richtig. Ist grundsätzlich auch eins, aber so ein bisschen Hautgänse ist auch dabei.
Okay. Wie immer.
Genau. Es ist sogar etwas, was ich, es ist ein jetzt wo wir halt schon so wahnsinnig lange hier diesen Podcast machen, kann ich, ist das ja auch etwas, was ich letztes Jahr, worüber ich letztes Jahr auch schon gesprochen habe.
Mhm.
Nämlich, ich war ja letzte Woche auf einem Event in Bonn, das Be Future Festival für Journalismus und konstruktiven Dialog.
Mhm.
Es war wieder mal, also es war die zweite Ausgabe, letztes Jahr war die erste. Und es war gut, hat mir gut gefallen. Ich habe leider nicht so richtig viel Zeit gehabt, so richtig viel zu sehen. Insofern habe ich nur so ein bisschen Eindrücke bekommen. Was anders, also es ist eben, wie ich gesagt habe, Festival für Journalismus und konstruktiven Dialog ist organisiert von dem Bonn-Institut. Das hat eben eine Journalistin Ellen Heinrichs ins Leben gerufen, dieses Institut. Und es geht eben so um konstruktiven Journalismus. Also eben weg von diesem Jagd nach Klicks und Clickbait und Negativ und nur Katastrophenjournalismus und so weiter. Und da sind unter anderem auch der Markus Beckedahl ist auch in dem Organisationskomitee, der ist ja ein Mitbegründer der Republika und von Netzpolitik. Und noch eine Journalistin, die heißt Sham Jaff. Das ist, ich weiß nicht, ob ich von der mal gesprochen hatte, die hat so ein Newsletter, What Happened Last Week, der sich so um Themen und Regionen in der Welt kümmert, die so ein bisschen auf dem Radar sind. Also viele News so aus Afrika und so, ist auch sehr empfehlenswert. Können wir vielleicht auch verlinken in den Shownotes. Und der Unterschied zum letzten Mal war, dass es noch so sehr viel öffentlicher war. Also es gab zwar ein Festivalprogramm, wo nur Menschen hin konnten, die ein Ticket hatten. Und das waren, also es richtet sich eben vor allen Dingen an Journalistinnen und Journalisten. Also es war schon eher so ein Branchenevent. Aber es hat sich schon jetzt wieder so ein bisschen geöffnet. Also es ist überall in Bonn fand das statt. Also vor allen Dingen auf dem Münsterplatz. Das ist so einer der Hauptplätze in Bonn. Das Bonner Münster ist da eben, deswegen Münsterplatz. Da waren so Zelte aufgebaut, in denen dann Veranstaltungen waren. Es gab viele kostenlose Veranstaltungen auch. Also es sollte eben mehr Austausch mit der Bevölkerung dann auch stattfinden. Und das passt eben so zu dem Motto von diesem Festival. Also das hat die Ellen Heinrichs auch bei der Eröffnung gesagt, dass die Medien und die Journalistinnen und Journalisten eben mehr darauf hören sollten, was eben so ihre Leserinnen und Hörer und Zuschauerinnen und so wollen. Also mehr eben in den Austausch kommen, um eben mehr deren Bedürfnisse mit einzubeziehen in ihre Berichterstattung. Und also wir verlinken das dann auch, da kann man sich das auch eben auch mal so angucken, alle, die wollen. Aber ich würde über eine Session vor allen Dingen reden und da habe ich dir auch einen Screenshot zugeschickt am Freitag noch. Und zwar gab es ein Panel mit dem Namen oder mit dem Titel Zwischen Plattformabhängigkeit und Potenzialen, der Kampf um Aufmerksamkeit auf TikTok. Und bei diesem Panel waren, der Moderator dieses Panels war Simon Pücher, der ist freier Journalist, vor allem für WDR und RTL. Dann war die Leiterin Social Media bei RTL Deutschland dabei, Laura Beck. Dann die Ressortleitung Hochkant bei Zeit Online. Also Zeit Online hat seit Anfang des Jahres ein Ressort Hochkant. Finde ich irgendwie auch interessant. Und die heißt Friederike Schiller. Und dann noch ein Herr, Tim Schrankel, der ist Journalist beim WDR und so freier TikTok-Berater, also der berät eben auch andere Medienhäuser. Und der ist zum Beispiel verantwortlich für den TikTok-Kanal Nice to Know vom WDR. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Das ist wohl irgendwie einer der größeren News-Profile oder News-Accounts bei TikTok in Deutschland, der sich eben so an ein junges Publikum richtet. Ist aber schon so ein klassischer, und das ist irgendwie der Zeit-Account auch, so ein klassischer TikTok-Kanal, Talking Heads, ne? Es steht halt jemand da und erzählt von irgendwelchen News und im Hintergrund wird dann irgendwie was eingeblendet und es ist auch viel los. Also es sind auch viele Soundeffekte und Einblendungen von Icons und so weiter, also wie man es so kennt.
Ja, okay.
Genau. Und die Beschreibung des Panels war, wie gehe ich auf TikTok viral, ist eine der häufigsten Fragen im Medienbereich. Stattdessen sollten sich Verantwortliche fragen, wie sie auf Social-Media-Plattformen relevant bleiben. Die Panel-Teilnehmenden plaudern aus dem Nähkästchen und erörtern den Status quo. Wie ist die Lage von Medienunternehmen auf TikTok und was kann man sich von Content-Creators abschauen? Also grundsätzlich klingt ganz interessant. Wollte man dann eben mal so wissen, was die so sagen und was so deren Erfahrungen sind. Und ich habe jetzt mal so viereinhalb Erkenntnisse, die ich mal kurz mit dir teilen möchte und mit allen anderen auch.
Sehr gern.
Also das Erste ist, im Grunde haben die Medien und die Journalistinnen und Journalisten, die für TikTok verantwortlich sind, dieselben Probleme mit TikTok wie wir und wie alle anderen Kanalverantwortlichen auch. Also die haben halt da gesagt, sie sind genervt von der Abhängigkeit vom Algorithmus. Sie sagen, TikTok selber ist total intransparent. Also sie können manchmal einfach nicht verstehen, warum manche Inhalte funktionieren und andere nicht. Also im Grunde jetzt vielleicht auf einem anderen Level, als wir jetzt so haben. Aber im Grunde haben die halt genau dasselbe Problem. Und die wissen auch nicht so genau. Und TikTok ist auch nicht so richtig, also auch mit ihnen nicht so richtig transparent und erzählen halt nicht so richtig. Und wenn mal irgendwie Accounts gesperrt oder Videos gesperrt werden oder gelöscht werden, was bei allen schon mal passiert ist, also RTL, Zeit und WDR auch, kriegen die auch keine Antwort und so.
Okay.
Also TikTok scheint bei so Medien eben auch ähnlich intransparent und halt nicht responsiv zu sein, wie bei jetzt irgendwie Markenaccounts dann auch. Und
toll.
Genau, also das zum einen finde ich jetzt ganz beruhigend eigentlich.
Ja, irgendwie schon, aber irgendwie würde man sich mal wünschen, dass mal einer so richtig Durchblick hat.
Irgendwie schon, ja. Und was ich halt dann aber als zweites ganz interessant fand, also das war so Anfang des Panels hatte der Moderator so Fragen gestellt und nicht Fragen, sondern so Statements abgegeben und die drei Journalistinnen sollten dann eben Karten hochhalten, wo dann die Zahl 1 bis 3 zu sehen ist, also wie sehr sie diesem Statement zustimmen. Mhm. Und ein Statement war, Publisher, also Medien, sind essentiell für TikTok. Und zwei haben direkt, also ohne zu zögern, die 3 hochgehalten und einer hat die 2 hochgehalten. Also das fand ich dann wieder interessant. Also die haben halt alle drei im Grunde gesagt, dass Medien halt und Medieninhalte, also von ihnen so seriöse Medien, halt total wichtig sind für TikTok. Also nicht für die Leute, die auf TikTok sind, sondern für TikTok, für die Plattform TikTok auch.
Okay.
Und der Grund war eben vor allen Dingen, oder ein Grund, den sie genannt hatten, weil vor allem in den USA, aber auch immer mehr hier in Deutschland, viele Jugendliche nur noch via TikTok News konsumieren und dass TikTok daher auf den hochwertigen News-Content von Medien angewiesen sei.
Mhm.
Und das würde ich bezweifeln. Also ich glaube das nicht. Also ich kann verstehen, dass die das sagen, weil sie, dass sie jetzt irgendwie sagen, mein Inhalt oder unsere Inhalte sind völlig irrelevant. Das ist ja klar, dass sie das nicht sagen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und lustigerweise ist das ja auch nicht kongruent mit dem ersten, was ich gesagt habe, ne? Dass sie selber nicht so richtig, es ist ja auch kein guter Kundenservice für sie auf TikTok. Ne?
Ja.
Und das zeigt ja jetzt eigentlich, dass TikTok vielleicht das doch nicht so wichtig ist.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Und also sie haben halt auch gesagt, dass TikTok weniger relevant wäre, wenn es halt den Mediencontent nicht gäbe. Und das glaube ich auch nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Hat ja auch nicht angefangen mit Mediencontent.
Ja, genau.
Also was war es denn am Anfang? So Lip-Sync-Videos vor allem, Tanzvideos?
Ja, genau.
Ja.
Ja, ja deswegen, also ich glaube, das ist eher so, dass sie halt ihre eigene Rolle da vielleicht etwas zu hoch einschätzen, würde ich sagen. Ja. Was verständlich ist, also ich finde es natürlich auch gut, dass es eben so Content auch gibt, also jetzt bei dem ganzen Fake-News-Problem und so.
Mhm.
Aber ja, also ich glaube das irgendwie nicht, dass das der Fall ist.
Ja.
Und was halt interessant ist, dazu dann der dritte Punkt, Thema so, ja im Grunde Selbstzensur. Also die Friederike Schiller von Zeit Online hat zum Beispiel gesagt, dass sie mal ein Video zum Gazakrieg gemacht haben und da hat halt nach kürzester Zeit die Reichweite aufgehört zu steigen. Also es ist halt dieses Shadowban oder so heißt es, glaube ich. Ne? Also dass halt offensichtlich der Algorithmus dann irgendwann gesagt hat, nö, das spielen wir jetzt nicht weiter aus. Und dann hat sie halt daraufhin gesagt, das heißt halt offensichtlich, dass so Inhalte zu Kriegen und zum Gazakrieg vor allen Dingen, dass die halt nicht so relevant sind oder dass TikTok das nicht will. Und dann hat sie halt gesagt, deswegen machen sie solche Themen eher nicht. Wir machen einen Bogen um das Thema, hat sie gesagt. Und das finde ich schon krass, muss ich sagen.
Ja.
Also auch da wieder verständlich, aber dass dann Medien sagen, nö, wir machen jetzt solche sehr relevanten Themen nicht, weil TikTok das nicht will.
Genau, damit sie im Algorithmus irgendwie höher gestuft werden.
Ja.
Ja, das finde ich auch schwierig.
Ja. Und im Grunde haben die beiden anderen auch Ähnliches berichtet. Also der Tim Schrankel vom WDR hat halt gesagt, sie machen zwar keine Selbstzensur, aber sie überlegen sich, Themen anders darzustellen. Und das Beispiel hat er zum Beispiel gesagt, dass ihnen aufgefallen ist, dass TikTok es überhaupt nicht mag, wenn irgendwie Blut zu sehen ist. Und deswegen,
ja, klar.
Also egal in welcher Form.
Ja.
Und deswegen verpixeln die wohl solche Bilder immer total.
Mhm.
Und wenn man auf dem Account, wie heißt er nochmal, auf dem Account Nice to Know ist, dann sieht man halt auch, dass ganz, ganz oft Bilder verpixelt sind. Also auch zum Beispiel, es gab irgendwie eine Geschichte, die ich gesehen habe, dass da ging es irgendwie darum, dass weil halt so Abi-Feiern, Abi-Bälle und so werden halt immer teurer. Und da haben sie dann irgendwie so erzählt, was manche Abi-Klassen dann eben tun, um das zu finanzieren. Und eine Klasse irgendwo, ich weiß gar nicht wo in Deutschland, die haben Kalender mit Nacktbildern verkauft. Und das war halt auch alles verpixelt, logischerweise, weil das mag TikTok wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Und das finde ich auch, also irgendwie ist das ja schon dann wieder Selbstzensur. Aber gut, ich meine, sie müssen halt mit dem Algorithmus, ne? Also das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, genervt von der Abhängigkeit vom Algorithmus. Ja. Und die Laura Beck von RTL hat eben auch gesagt, dass ja, Kriegsthemen funktionieren halt eher nicht und deswegen machen sie das halt dann auch eher nicht.
Mhm. Mach mal einen großen Bogen drumherum.
Machen wir einen großen Bogen drum, genau. Egal, ob es relevant ist oder nicht oder ob vielleicht auch junge Leute, die noch auf TikTok sind, das irgendwie wissen sollten oder nicht, aber sie machen halt einen großen Bogen drum.
Mhm. Und genau, die, ja, die da Fake News verbreiten, denen ist es egal, die veröffentlichen da trotzdem Inhalte, ja, dazu. Ja.
Ja, genau. Also, ja, schon schwierig.
Ja.
Dann als letztes oder als viertes Thema Erfolgsmessung, weil das habe ich mir dann auch gedacht, wie sie halt dann so den, weil es ist ja schon, sind ja schon recht große Accounts und auch recht viel, recht viel Reichweite bekommen die und wie die halt messen, ob die halt wirklich erfolgreich sind, weil, ne, wenn die halt sagen, ja, wir sind halt auf TikTok, weil da sind halt die, die Leute und die konsumieren halt eben nicht mehr, die jungen Leute konsumieren halt nicht mehr die News halt über Zeit Online oder über RTL oder was auch immer, da müssen sie halt zu TikTok gehen, da habe ich mich halt auch schon gefragt, während sie das gesagt haben, ja, was ist denn dann der Erfolg davon? Also bringt es überhaupt was?
Mhm.
Und die Dame von der Zeit hat gesagt, dass sie keine Conversion-Strategie haben und dass ihr primäres Ziel Reichweite und Markenbekanntheit ist. Also die messen halt einfach oder können nicht sagen, wie viel das jetzt bringt für die für Abos zum Beispiel, worauf es ja dann irgendwie bei ihnen ankommt. Und die Laura Beck von RTL hat gesagt, die hohen Reichweiten werden sich in irgendeiner Form schon monetarisieren, aber den genauen Wert können sie nicht beziffern.
Hm.
Und die machen das zum Beispiel über so einen Medienäquivalenzwert. Also das versuchen sie zumindest. Also sie gucken halt, was gibt die Mediaabteilung aus, um bestimmte Reichweiten zu erreichen und was schaffen sie dann eben auf TikTok organisch.
Okay.
Ja, okay. Und sie hat dann eben auch in dem Zusammenhang gesagt, welche Inhalte gut funktionieren. Und da hat sie gesagt, die Nosferatu-Spinne zum Beispiel, habe ich noch nie von gehört. Das ist anscheinend irgendeine Spinne, die in Deutschland sich ausbreitet oder so, keine Ahnung.
Doch, habe ich schon mal gesehen.
Oder
sowas findet mich ja, okay, so Inhalt.
Ja. Oder dass jetzt Rauchen an Tankstellen verboten ist oder dieses Vapen, dass man das verbieten soll. Das sind halt so die Themen, die auf TikTok gut funktionieren und die sie dann eher machen. Ja.
Ich bin gerade mal auf dem Nice to Know Account. Mhm. Die haben ja schon richtig hohe Aufrufzahlen. Wobei, ja, was mir da auch auffällt, manche Videos haben nur und nur in Anführungsstrichen 100.000 Views und andere haben halt dann irgendwie 3 Millionen.
Ja.
Also das ist schon echt verrückt.
Ja, und die schalten keine Werbung, also das ist alles organisch.
Ja.
Und der vom WDR oder von diesem Account, der Tim Schrankel, der hat auch jetzt nichts dazu so richtig gesagt, aber bei Öffentlich-Rechtlichen ist es halt auch anders. Ne? Also ich meine, die müssen halt dann auch, die haben halt irgendwie so ein, ja, Informationsauftrag und die, da geht es halt nicht so sehr um Erfolgsmessung.
Mhm.
Ja. Und als letztes vielleicht noch ganz kurz zum Thema Community Management. Das hat die Laura Beck von, nee, die Friederike Schiller von der Zeit Online dann erzählt. Also es wurde gefragt, sie wurde gefragt, wie das mit Community Management sei, wie viele Leute das machen, ob sie das irgendwie, ob sie da einen Fokus drauf setzen. Und sie meinte halt so grundsätzlich, ja, es wäre wichtig, aber sie haben dafür keine extra Leute. Das machen die Redakteurinnen und Redakteure selber, das Community Management.
Mhm.
Und dass sie halt mindestens 2 Stunden nach Veröffentlichung, also bis 2 Stunden nach Veröffentlichung, wird der Account eben wirklich aktiv betreut. Also sie antworten dann eben auch auf alle Kommentare oder interagieren damit. Und sie merken eben, dass dieses also das aktivere Community-Management auf ihren eigenen Accounts eben auf jeden Fall einen Impact haben.
Mhm.
Was sie aber auch gesagt hat, ist, dass sie eben so wirklich aktives Community-Management auf anderen Accounts, also als Zeit Online dann woanders kommentieren, dass sie das noch gar nicht machen oder sehr wenig nur machen und dass sie das eigentlich weiter ausbauen will. Jetzt nicht so im Sinne von hier irgendwie Beef suchen mit anderen Accounts, also das dann eher nicht, aber dass sie halt schon irgendwie so einen Freundeskreis von anderen Accounts dann aufbauen will und da dann eben auch aktiv ja, interagieren will. Das machen sie eben noch nicht, aber da könnte sie sich auch vorstellen, dass das irgendwie eine Auswirkung dann eben auch hat. Mhm. Oder sie würde das gerne machen.
Ja. Okay, spannend.
Ja, aber insgesamt jetzt auch nicht, also es war jetzt nicht wirklich viel Neues. Also dieses aus dem Nähkästchen plaudern und irgendwie so, ja, was kann man sich von Content-Creatern abgucken und so weiter. Also ich hätte schon irgendwie gedacht, dass die da so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen irgendwie mehr Wissen und mehr Erkenntnisse haben.
Mhm. Ja. Ja, vor allem, man geht halt in so eine Session auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Erwartungshaltung.
Ja.
Aber ja, damit kriegen sie die Leute ja auch, muss man auch so sagen. Und wer weiß, vielleicht hätten sie ja wirklich irgendwie neue Infos gehabt. Ich finde halt bei diesem Account vom WDR, also ich habe jetzt nur kurz durchgescrollt, dieser Nice to Know war vom WDR, gell?
Genau.
Das sind halt schon alles so reißerische Themen, finde ich.
Ja, klar. Und auch, ja. Und im Großen und Ganzen schon auch das, was eben junge Leute dann irgendwie, oder wo ich mir schon vorstellen kann, dass junge Leute das interessiert.
Ja, was halt irgendwie auch zum Kommentieren anregt und ja. Okay.
Lustig ist auch, wenn man da durch die Kommentare geht, da findet man ganz viel Inspiration für Jugendwörter des Jahres, glaube ich.
Wirklich?
Oh. Ich habe ganz oft Aura gesehen. Dass irgendeiner was mit Aura gepostet hat.
Schön.
Ja, sehr schön, habe ich mir dann auch gedacht.
Aber sehr spannend. Ich hatte schon, als du letzte Woche gesagt hast, als du letzte Woche gesagt hast, dass du zu dem Event gehst, hatte ich schon gehofft, dass du was davon erzählst.
Ja. Genau. Das war mein Thema.
Sehr schön. Meins wird nicht so tiefgründig wie deins. Hat aber in mir wirklich hier Hautgänse ausgelöst. Vielleicht hast du es auch gelesen. Instagram hat jetzt einen Signature-Sound.
Ja, das habe ich gelesen, aber ich habe ihn noch nicht gehört.
Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund. Also den Artikel, den ich gelesen habe, da stand auch nicht wirklich drin, was es wirklich sein sollte. Dieser Sound wird auf jeden Fall gespielt, wenn ich ein Video herunterlade. Also bei TikTok gibt es wohl auch einen, der ist mir noch nie aufgefallen. Vielleicht, weil ich auch nie Videos herunterlade.
Nee, weiß ich auch nicht.
Und dieser Sound soll eben dazu beitragen, dass man sofort erkennt, dass es Instagram ist. Und er soll eine emotionale Wirkung hervorrufen. Und er wurde wohl in verschiedenen Tests darauf geprüft, wie emotional er wirkt, bis sie dann die finale Version gewählt haben. Ja. Und sie wollen da halt so ein bisschen die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer erregen. Ich muss gerade mal gucken, wie ich den abspielen kann, weil wahrscheinlich, wenn ich den am Laptop abspiele, dann kann man das nicht hören.
Nee, wahrscheinlich nicht, ja.
Ist mir auch gerade erst eingefallen. Googlest du gerade nebenher?
Nein.
Okay, ich hab's. Mhm. Bist du bereit?
Ja.
Moment.
Das war's?
Mhm.
Okay.
Das ist ihr neuer Signature-Sound, der hat in mir absolute Hautgänse ausgelöst. Also es löste mir keine Emotionen aus, vielleicht höchstens negative.
Ja.
Also es ist irgendwie, also wenn das der Auftakt ist zu einer ganzen neuen Welt an Sounds in Instagram, wie sie das promoten, dann bin ich gespannt auf die nächsten Sounds.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe jetzt irgendwie eher an etwas gedacht, was ein bisschen länger ist.
Ja, nee. Also ich meine, wenn man überlegt, das wird am Ende eines Reels gespielt, das man runterlädt, das muss ja recht kurz sein.
Ja, okay, klar.
Sie schreiben dann selber auch in dem Post, in dem sie das bekannt gegeben haben, erzählen sie auch, was dahinter steckt. Mhm. Zuerst kommt ein Kickdrum. Das symbolisiert die Energie der Kreativität. Moment, ich spiele es nochmal ab. Kannst du dir nochmal vorstellen? Klar, oder? Kreativ. Hast du sofort das Wort kreativ im Kopf?
Total. Und, aber zuerst kommt ein Kickdrum.
Genau.
Was kommt denn noch?
Das sagen sie hier nicht. Das ist halt das, was wahrscheinlich die Emotionen auslöst. Dieser Boost an Kreativität. Das ist absolut wild.
Also ich hätte jetzt nicht das Wort Kickdrum im Kopf gehabt, weil ich auch nicht, also weil das Wort, ich weiß gar nicht, ob ich Kickdrum in meinem Leben schon mal ausgesprochen habe.
Ja.
Aber ich höre da nur Kickdrum und gar nichts.
Ja, jetzt rede ich auch schon so Denglisch. Es ist wirklich jetzt auch bald eine Berufskrankheit bei mir. Das fällt dann doch so aus am Ende. Also das ist doch erst dieses Du.
Mhm. Okay.
Ich spiel's nochmal ab.
Ich hab da Hupen gehört dahinter.
Das war von draußen, ja.
Ich weiß.
Naja, das hätten sie auch nehmen können. Das hätte mir die gleichen Emotionen ausgelöst. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich werde jetzt mal ein paar Reels runterladen und mal sehen, ob es schon funktioniert.
Aber das allein wusste ich schon nicht, dass wenn man bei TikTok irgendwie was runterlädt, dass dann automatisch der Signature-Sound von TikTok dabei ist.
Ja.
Wie ist denn der? Gibt's den, kann man den auch hören?
Moment, ich werde jetzt mal einen TikTok hier runterladen.
Reguläre Fächer wie Mathe oder Englisch gibt es nicht mehr zur ersten. Dafür.
Entschuldigung, das war jetzt gerade der Nice to Know. Da kann man die Videos leider gar nicht runterladen.
Ja gut, wenn man jetzt nach TikTok und Sound sucht, dann findet man natürlich gar nichts, sondern nur...
Nee, ich lade jetzt gerade mal eins runter und hör mir das mal an. Ich muss hier mal kurz... Das ist das erste Video, das ich gefunden habe. Ah ja, doch, den Sound kennt man.
Ah.
Ja, doch, das kennt man.
Ja, den kennt man.
Genau, das möchte ich jetzt Instagram nachmachen. Aber ich finde den Sound, den sie gewählt haben, nicht ideal.
Toll.
Vielleicht noch ein ganz schönes Zitat, was Instagram selbst dazu sagt. Ich zitiere jetzt mal auf Englisch, das kann man schlecht übersetzen. We brought a vibe where we intentionally wanted it to be punctuated, but imperfect. A metaphor for everyday creativity that doesn't have to be perfect to be shared. Ah, naja. Sie wollten nicht perfekt sein mit diesem Sound.
Gut, das haben sie geschafft.
Das haben sie geschafft. Haken dahinter.
Genau, Haken dran. Sehr gut.
Ja.
Okay.
In diesem Sinne, wir brauchen jetzt auch noch so einen Sound, der am Ende kommt von jeder Episode. Dazu habe ich eine lustige Anekdote. Zum Thema Sonic Identity. Ein Podcast, den ich für einen Kunden von uns mache, werde ich jetzt hier... absolut ungeniert Werbung machen, Audio Talks heißt der, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Da hatten wir einmal die Sounddesignerin von Coca-Cola eingeladen, Susanne Gianni heißt die, und die hat erzählt, wie sie halt diesen Sound entwickelt haben und ist ja total berühmt bei Coca-Cola, dieses, wenn die Flasche öffnen, dann ploppt das ja so und das hat ein Sounddesigner designt, dieses Geräusch. Weil das so iconic ist. Und zum Anfang und zum Ende, jetzt kann ich auch sagen, was für ein Kunde das ist, Harman / JBL. Und wenn man einen JBL-Speaker startet, dann kommt ein Geräusch, dass der quasi hochgefahren ist. Und wenn man ihn ausschaltet, kommt ein Geräusch, dass er jetzt ausgeschalten wird. Und das hatten wir am Anfang der Episode und am Ende der Episode eingebaut. Also die Episode ging los mit diesem... Der Lautsprecher wird gestartet und hat geändert mit der Lautsprecher geht aus. Und es kam richtig gut an. Und wir haben sämtliche Leute geschrieben, sie dachten jetzt kurz, ihr Lautsprecher ist ausgegangen, weil sie das auf einem JBL-Lautsprecher gehört hatten. Das war ziemlich cool.
Ich hatte auch mal einen JBL-Lautsprecher, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das klingt.
Ja, ich habe leider gerade hier keinen ums Eck, sonst würde ich es mal abspielen. Aber die Episode kann man sich noch anhören. Die verlinke ich mal.
Die war sehr gut.
Ja. Cool.
Ja, ich habe auch mal gehört, dass so, dass das auch ein Thema, immer größer, mehr ein Thema ist bei Autos. Also ist man zwar früher schon so, ne, weil die Autos müssen ja nicht so klingen, wie sie klingen, sondern das ist ja auch Sounddesign, also gerade bei Porsche, glaube ich. Und dass das ja so bei E-Autos halt auch immer die Frage ist, ne, dass die halt irgendwelche oder welche Geräusche die machen oder sollen sie Geräusche machen, weil die halt so leise sind, ne, eigentlich.
Ja, und es wird ja bei Autos sogar der Sound designt, den du hörst, wenn die Tür zugeschlagen wird.
Wenn die Tür
das
zugeht.
Ist nicht willkürlich, ja.
Ja.
Und in einem Tesla, wenn man da die Tür zumacht, also ich hatte das Gefühl, das ganze Auto fällt jetzt auseinander. Das ist ein richtig unangenehmer Sound. Vielleicht, weil ich die deutschen Autos gewöhnt bin, aber ja, es macht schon echt einen Unterschied.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Da siehst du mal, was man unbewusst alles für, ne, Sounddesign so hört. Also ja, Sounds, genau. Die halt Designs sind, die nicht einfach so passieren.
Ja. Okay.
Ja, cool. Da muss ich mich jetzt mal dran gewöhnen, an diesen Sound, dieses Sounddesign von Instagram.
Ja, ich bin gespannt, wo sie es sonst noch einbauen. Soll ja wohl noch mehr kommen.
Ah, okay. Weil wo, achso, noch mehr Sounds oder noch mehr, wo die
noch,
das nutzen?
Noch mehr Sounds.
Ah, okay. Ah ja, da bin ich gespannt.
Ja. Stell ich mir auch unangenehm vor. Also stell dir vor, die machen jetzt einen Sound, wenn man die App öffnet. Willst du mich in diversen Meetings ständig diesen Sound unangenehm.
Das können sie eigentlich nie machen.
Nee. Da verlieren sie wieder ihre User. Genauso wie wenn sie die Following-Page wegnehmen. Ja. Naja. Okay. Vielen Dank, Lars.
Danke dir, Andrea.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. 33 Minuten.
Ja, natürlich.
33. Perfekt.